Vater, ich danke dir einfach für den Tag heute und ich danke dir auch für den Text heute. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass du uns echt hilfst bei diesem Text, Herr. Das schenk echt, dass wir den anwenden auf unser eigenes Leben. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst in der Auslegung und in der Predigt und im Gespräch, Herr. Und siehst, dass das echt auch kein einfacher Text ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch den Heiligen Geist wirkst und zu uns redest. Amen. Petrus, also wenn ich mich nicht versteht, dann sagt mir das irgendwie, ja. Petrus schreibt ja diesen Brief an die Gemeinden in der Nordtürkei und diese Gemeinden stehen kurz vor einer Verfolgungssituation oder vielleicht schon in einer Verfolgungssituation. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es wahrscheinlich so ist, dass es in der Zeit entweder kurz vor oder während der Verfolgung von Nero stattgefunden hat. Und also diese Christen standen unter sozialem Druck. Sie wurden ausgegrenzt, möglicherweise verfolgt. Und er erinnert die Christen, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 19, daran, an das Evangelium letzten Endes. Sondern, also er sagt, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehler. Er erinnert sie da an das Evangelium. Er sagt, ihr seid nicht aus lebendigen, also aus vergänglichen Samen wiedergeboren, sondern aus dem ewigen Wort Gottes. Ihr seid gerettet worden von Gott. Und gleichzeitig sagt er in Kapitel zum Beispiel 2, Vers 24, stellt er Jesus uns vor Augen. Okay, er sagt, die Christen sind in der Situation, wo Leiden auf sie wartet. Okay, und auf der einen Seite erinnert er sie an ihre Erlösung. Ihr seid erlöst, ihr seid gerettet worden, auf euch wartet der Himmel. Okay? Und ihr seid jetzt schon das Volk Gottes. Auch wenn ihr momentan als Fremdlinge und Pilger lebt in der Welt. Und es ist Gnade, dass ihr das erleben dürft, dass ihr für Christus leiden dürft. Und er sagt, und er stellt ihnen aber dann Christus, Jesus, vor Augen, als Bild, als Vorbild. Er sagt, schaut euch Jesus an. Ja? Schaut euch an, wie hat Jesus gelitten? Und nehmt euch daran ein Beispiel. Kapitel 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und jetzt in Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Also der Kontext ist hier, dass er vorher gesagt hat, heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Ja, das heißt, die Christen sollten auch wenn sie sich wirklich in Leiden reinkommen, eigentlich freuen. Ja, und er sagt, habt keine Angst davor, auch wenn die vielleicht euch Böses tun, aber ihr sollt den Christus, den Herrn in euren Herzen heilig halten, gleichzeitig jedem gegenüber, der es von euch eine Antwort will darüber, warum ihr trotzdem Hoffnung habt in eurem Leid oder im Leben, einfach mit Sanftmut und Ehre einfach das weitergeben kann, von Jesus weitererzählen kann. Und das hat Jan sicherlich letzte Woche schon gemacht. Und dann sagte er aber, wie gesagt, denn auch, es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Okay, und er stellt damit das Vorbild nochmal uns vor Augen. Ja, auf der einen Seite sollen wir uns daran ein Beispiel nehmen. Okay? Auf der anderen Seite ist das Leiden von Christus komplett anders als unser Leiden. Ja? Christus hat für Sünden gelitten. Ich leide nicht für Sünden von jemand anderem. Also ich leide jetzt nicht für Tills Sünden zum Beispiel. Ja? Also, nicht nur im Normalfall, sondern also klar, kann sein, dass vielleicht Till an mir sündigt und ich dann deswegen leide oder so. Oder ich dumm bin und an ihm sündige und deshalb leide oder so. Aber das ist bei Christus was komplett anderes. Er war unschuldig. Ja? Und ja, wir erfahren auch Ungerechtigkeit in der Welt und da können wir uns dann auch, wie gesagt, mit Jesus identifizieren. Beziehungsweise uns darin Trost finden, dass er das auch erlebt hat. Ja? Aber sein Leiden war halt ein stellvertretendes Leiden für uns, für unsere Sünden. Ja? Da steckt eigentlich das komplette Evangelium drin. Ja, da kommt der Gerechte für die Ungerechten. Da ist Stellvertretung drin, da ist drin, also dass ein Stellvertreter für jemand anders stirbt. Ist auch übrigens eine Sache, ne, die manche Leute, für die manche Leute ein Riesenanstoß ist im Evangelium. Das, wie kann jemand anders für meine Sünde leiden? Ja, wie geht das? So, man kann sich das ein bisschen vorstellen, indem man halt also generell an das den Gedanken vom Repräsentant denkt, okay? Wenn jetzt zum Beispiel die Nationalmannschaft von Deutschland spielt, dann identifizieren sich die ganzen Deutschen mit dieser Nationalmannschaft. Und irgendwie gewinnt Deutschland zusammen, wenn die gewinnen. So, ja? Obwohl, ich habe eigentlich gar nicht gespielt. So, ja? Eigentlich ist das irgendwie so ein... Nicht irgendwie so ein... Also das sind halt große Fußballstars, die sehr viel Geld verdienen und viel, viel besser spielen können als ich. Aber ich freue mich trotzdem, wenn die gewinnen. Also... wenn ich jetzt ein deutscher Fan bin. Ja. Wenn ich jetzt ein anderer Fan bin, nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Also so ein bisschen, wir kennen das schon aus bestimmten Bereichen, Stellvertretung. Dass eine Person für jemand anders stellvertretend etwas macht.
Unsere Politiker.
Zum Beispiel, Politiker. Ja? Oder auch in der Familie. Ne? Es gibt ja zum Beispiel den Bürgen. Ne? Wenn dein Vater zum Beispiel, wenn du eine Wohnung kaufen willst, dein Vater sagt, okay, ich stellvertretend für meinen Sohn oder was auch immer, für eine Person X, ja, bezahle, falls irgendwas schief geht. Ja, wenn der mal nicht bezahlen kann, bezahle ich die Schuld, sozusagen. Das ist die Funktion von einem Bürgen. Ja. Und wozu ist das Ganze da? Damit er uns zu Gott führe. Ja, natürlich, da steckt auch drin, ja, der Gerechte für die Ungerechten. Christus ist perfekt, heilig, sündlos, absolut anders, absolut vollkommen, vollkommene Liebe, keine Sünde in seinem Herzen, keine Sünde in seinem Leben, keine Sünde in seinem Umgang mit seiner Zunge, keine Sünde in seinen Gedanken, nur so konnte er überhaupt Gottes Opfer sein für uns. Und wir sind eben nicht gerecht. Also ungerecht in unseren Gedanken, in unseren Taten, in unseren Worten, in allem letzten Endes. Ja, aber wir können gerettet werden durch Jesus. Durch den Vertrauen auf Jesus, damit er uns zu Gott führe. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Im Glauben. Ja. Jesus hat gesagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, also wir können Gott kennen und Gott mit Gott leben, mit bei Gott sein. Das ist das Ziel vom Evangelium, ein Leben mit Gott zusammen. Ja. Dann heißt es hier zwar getötet nach dem Fleisch, also er ist als Mensch gestorben, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen verstehen. Entweder, dass dieses lebendig gemacht sein im Geistlichen angefangen hat, oder, wie ich es eigentlich verstehen würde, dass es der Heilige Geist war, der Jesus von den Toten auferweckt hat. In diesem Heiligen Geist ist er auch hingegangen, und hat den Geist in dem Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Also das sind halt Texte. Es gibt einige Texte im Neuen Testament, die sind echt schwer zu verstehen. Das ist einer davon. Es gibt ein paar andere noch. 1. Korinther 15 gibt es einen Vers, der ziemlich schwer zu verstehen ist. Und es gibt so einige so Stellen, die sind, ich würde sie so ein bisschen als dunkle Stellen bezeichnen, in der Hinsicht, dass man sie nur sehr schwer verstehen kann, was Petrus eigentlich hier genau meint. Ich glaube, dass es bei solchen Stellen immer wichtig ist, dass man erstmal demütig an die Stellen rangeht und nicht so tut, als ob man schon alles weiß, weil das ist wirklich einfach eine schwierige Stelle. Und die Ausleger, die unterscheiden, also es gibt da mehrere Auslegungsrichtungen, die werde ich euch gleich alle vorstellen, also zumindest ein paar davon so grob vorstellen. Also da gibt es zig, also drei Hauptrichtungen und dann in jeder Richtung nochmal ein paar Abwandlungen, aber die Frage ist eigentlich, wovon redet Petrus hier überhaupt? Er sagt, dass Jesus, okay, es geht um Jesus, hingegangen ist im Heiligen Geist und den Geistern im Gefängnis gepredigt oder verkündet hat. So, es ist erstmal die Frage, wer sind diese Geister im Gefängnis und was hat er überhaupt verkündet? Es gibt eigentlich drei Richtungen. Erste Richtung ist, dass er, die Geister im Gefängnis sind die, jetzt wird es ein bisschen spooky, die es geht zurück auf eine Geschichte, also die Geister im Gefängnis wären Dämonen, die in der Zeit Noahs gesündigt hatten und die, oder Engel, gefallene Engel, die in der Zeit Noahs in einer so besonderen Art und Weise gesündigt hatten, dass Gott sie mit einem besonderen Gericht bestraft hat. Und zwar lesen wir das in 2. Petrus 2, Vers 4. Ich lese das mal vor. Denn wenn Gott Engel, ich werde jetzt nicht auf den ganzen Kontext eingehen, aber denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Parallelvers dazu ist im Judasbrief, letzte Brief vor der Offenbarung, Kapitel 1 gibt es ja nur, also Vers 6. Ja, auch da werde ich jetzt nicht auf den Kontext eingehen, sondern einfach nur diesen einen Teilvers vorlesen. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Also viele Ausleger gehen davon aus, dass es halt sich auf die Geschichte bezieht von 1. Mose 6, wo geschrieben steht, dass, vielleicht lese ich das mal vor, ja, einfach nur vielleicht im Hintergrund, ich weiß nicht, wer das kennt und wer das nicht kennt, 1. Mose 6, Vers 1 bis 4. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihren Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Also einige jüdische Ausleger und auch gehen davon aus, dass es sich hierbei halt darum gehandelt hat, dass halt diese Engel quasi, es gibt auch so ein apokryphisches Buch, da steht das auch so geschrieben, dass diese Engel quasi menschliche Form angenommen haben und in irgendeiner Form halt mit diesen, also der Begriff hier im 1. Mose 6 ist Söhne Gottes, und da ist halt die Frage, sind das wirklich jetzt Engel gemeint, so wie im Buch Hiob auch steht, dass die Söhne Gottes sich bei Gott einfanden und damit sind Engel gemeint, oder sind die Söhne Gottes in diesem Fall doch Menschen, was es auch bedeuten kann. Jedenfalls, der Gedanke ist halt, dass die Engel halt in irgendeiner Form eine Beziehung mit Frauen hatten, daraus Kinder hervorgingen und dass Gott eben diese Engel mit einem besonderen Gericht bestraft hat. Das ist der Gedanke. Und der ist ein bisschen spooky. Ja, kann man sich jetzt, also das ist aber eine Auslegungsrichtung. Und das gepredigt würde dann bedeuten, dass er in diesen Ort gegangen ist, an dem diese Engel eingeschlossen sind, ja, und ihnen den Sieg verkündigt hat, der geschehen ist, also durch das Kreuz, ja, durch das, was Jesus getan hat. Das würde das bedeuten. Okay. Zweite Richtung wäre, das so zu verstehen, dass diese Geist im Gefängnis Menschen sind. Und der Bezug ist ja immer zu Noah. Ja? Also die einst ungehorsam gewesen waren, als die Lamm Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Der zweite Auslegungsrichtung wäre darunter Menschen zu verstehen, die auch schon gestorben sind. Und das ist auch wieder so eine Sache. Da gibt es dann die Meinung bei manchen Auslegern, die sagen dann, das Verkündigen würde nicht bedeuten, dass er seinen Sieg verkündigt, sondern es würde bedeuten, dass er das Evangelium predigt. Und die leiten dann aus dieser relativ dunklen Stelle die Lehre ab, dass man hier vielleicht nach dem Tod noch eine zweite Chance haben könnte. Ja, das finde ich sehr, also finde ich nicht richtig, weil ich das einfach nicht eindeutig finde und das einfach auch meiner Meinung nach den restlichen biblischen Texten widerspricht. Also ist es im Menschengesetz einmal zu sterben, danach aber das Gericht, ja, zum Beispiel Hebräer 9, und das würde dem widersprechen. Daher denke ich, dass es nicht richtig ist. Dann dritte Auslegung, also, und das würde dann eben bedeuten, dass in irgendeiner Form Jesus in diese, also Christus in diese dahingegangen ist, um denen diesen Sieg zu verkündigen. Warum, weiß ich nicht genau. Die dritte Auslegungsrichtung wäre die, dass man sagt, dass hier überhaupt nicht gemeint ist, dass Jesus jetzt nach Tod und der Auferstehung das getan hat, sondern dass quasi durch die Predigt von Noah, weil der Noah quasi, da steht ja geschrieben, wie steht denn das? Ich hätte jetzt irgendwie falsch jetzt hier zitiere. Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist, seine Tage sollen 120 Jahre betragen, dass Gottes Geist mit dem Menschen irgendwie ringt, ja, und dass quasi diese Predigt geschah, als Noah predigte. Ja, dass Jesus quasi durch den Geist Gottes irgendwie bei Noah anwesend war und dass es da gar nicht um die Zeit nach dem Tod und der Auferstehung geht, sondern in der Zeit, wo Noah das gepredigt hat. Das ist die dritte Auslegungsrichtung. Ich lege euch die alle einfach vor und ihr müsst euch selber entscheiden. Ich kann euch gerne meine, also ich denke, dass die erste am sinnvollsten ist, aber es ist halt echt eine dunkle Stelle und wir müssen echt vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel über das hinausgehen, was die Schrift sagt. Oh, also man neigt so sehr leicht darauf, dann zu spekulieren. Und das ist halt einfach eine dunkle Stelle und da wissen wir nicht alles drüber. Ja. Aber was wichtig ist, ist dieser Bezug zu Noah. Ich lese nochmal auf der Mitte von Vers 20 weiter. Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Ist auch eine relativ schwierige Stelle. Erstmal der Gedanke. Er sagt, das Gegenbild rettet jetzt auch euch die Taufe. Was meint er damit hier? Ich glaube, er meint Folgendes. Die Flut war für Noah eine Taufe. In der Hinsicht, dass bevor es die Flut kam, hat Noah in der alten Welt gelebt, die eigentlich unter dem Fluch Gottes stand. Ja, die gerichtet wurde und er ist dann durchs Wasser hindurch gerettet worden und dann danach steht die neue Welt, der Neuanfang Gottes, ja, mit Noah und seiner Familie, mit einem Bund sogar von Gott. Okay? Und er sagt, das Gegenstück dazu für uns heute ist die Taufe. Ja? Und genau, also er sagt quasi, wir sind auch, ja, wir kommen aus dem alten Leben raus in ein neues Leben, durch die Taufe hindurch. Ja? Hinter uns liegt das alte Leben, das eigentlich von Gott gerichtet wird, und nach uns liegt das neue Leben. Dieses Wort Gegenbild bedeutet ein Bild, das, also das heißt eigentlich Antitypus, ja, und dieses Wort bedeutet eigentlich ein irdischer Ausdruck einer himmlischen Realität. Okay? Man könnte ja den Text so verstehen, dass die Taufe heilsentscheidend ist. Ja? Dieses Gegenspiel errettet auch erst euch die Taufe. Dann könnte man ja denken, so ja, okay, ohne Taufe keine Rettung. Es gibt auch einige Verse in der Bibel, die so in diese Richtung gehen, also zum Beispiel, ja, Markus 16, ne, wer glaubt und getauft, wird errettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Ja. Oder Petrus in der Pfingstpredigt, ne, zum Beispiel sagt er, ich glaube, sowas ähnliches wie, muss mal kurz nachgucken nochmal, er sagt, tut Buße und jeder von euch lässt sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass die Taufe heilsentscheidend ist, aber ich glaube, die Taufe ist trotzdem wichtig. Ich glaube, dass hier steht, er sagt, wenn man genau hinguckt, er sagt nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Also ich glaube, Petrus spezifiziert hier nochmal ganz spezifisch, es bedeutet nicht ein Ritual, nicht eine Waschung, ja, sondern es geht um eine innere Sache. Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, von den Toten auferstanden ist, können wir ein reines Gewissen haben, können unsere Schuld vor Gott beglichen werden. Ja, du kannst entweder dann ein reines Gewissen haben, wenn deine Schuld vor Gott eigentlich gar nicht da ist, weil du sagst, ich habe alles richtig gemacht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Simon noch nicht geklaut hast, dann kannst du sagen, hey, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe nichts geklaut. Kein Problem. So, also in dieser Hinsicht bin ich schuldlos. Ja? Wenn ich jetzt aber schon geklaut habe, kann ich nicht mehr sagen, hey, ich habe ein reines Gewissen, in dieser Hinsicht bin ich schuldlos. Dann muss ich sagen, hey, ich habe gesündigt. In dieser Situation habe ich ein Problem vor Gott. Aber ich kann trotzdem wieder ein reines Gewissen bekommen, weil durch den Tod Jesu diese Schuld, die ich begangen habe, beglichen werden kann oder beglichen wird. Faktisch vor Gott wird das beglichen und damit kann ich wieder ein reines Gewissen bekommen. Ja, es ist jetzt nicht so gemeint, so ja, diese Bitte an Gott um ein gutes Gewissen im Sinne von so, ja, Gott, bitte, bitte gib mir ein gutes Gewissen. Vielleicht entschließt sich dann Gott und sagt, okay, bei dir, du kriegst ein gutes Gewissen. Also es geht jetzt nicht da im Sinne von, sondern es ist eigentlich eher so ein Wort wie, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch vernünftig sagt, aber das, so wie ich das verstanden habe, wie ich es nachgelesen habe, ist es eher so ein Wort wie eine öffentliche Sache. Also wie so, wenn man zu einem Richter geht oder zu einem Amt geht und da was öffentlich bittet und da das aber auch eine juristische Grundlage dafür gibt, dass du das kriegst. Ja, sozusagen irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da kein vernünftiges Beispiel jetzt im Kopf für. Aber es ist nicht irgendwie so eine Bitte, Bitte, Bitte. Ja?
Bezeugung.
Ja, Bezeugung. Irgendwie, Sache, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Ich habe, wie gesagt, da fehlt mir jetzt irgendwie die Fantasie und auch die, also für ein gutes Beispiel. Was aber total entscheidend ist, der Jesus ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jetzt ist Jesus, wir haben ja gerade Himmelfahrt gefeiert, in den Himmel gegangen und er sitzt zu Rechten Gottes an dem Ort der Vollmacht, an dem Ort des größten Einflusses, an dem Ort der größten Ehre und Würde. Da kann niemand anders sitzen als Jesus, okay? Keiner sitzt zu Rechten Gottes, außer Jesus. Kein Engel, kein sonst irgendwas. Auch der Teufel nicht. Ja, also da sitzt nur Jesus, okay? Und er verwendet sich für uns, er betet für uns, steht in Römer 8, ja. Er hat uns den Heiligen Geist in die Gemeinde ausgegossen, ja. Und er wartet jetzt eigentlich, bis alle Feinde ihm untertan gemacht werden. Und eigentlich sind ihm schon alle Feinde untertan, im gewissen Sinne. Im geistlichen Sinn ist er schon erhöht und Engel, Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Es wird geschrieben in Philipper 2, könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr die Bibel dabei habt, Vers 9. Oder ich fange vielleicht sogar Vers Vers 5 an.
Philipper 2, Vers 5.
Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Gott hat ihn hoch erhoben zur Rechten Gottes, ja, und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, und jedes Knie soll sich beugen, der himmlischen Wesen im Himmel, Engel und die vier lebendigen Wesen und also diese ganzen heiligen Wesen, die wir teilweise gar nicht kennen, alle Menschen und auch die Unterirdischen, ja, also sprich sowohl natürlich Feinde Gottes, Dämonen und so weiter, als auch die Gestorbenen, ne? Und das heißt natürlich auch, dass Jesus einfach über allem steht und wir auch ihm voll vertrauen können, ne? Also wenn wir beten, ja, also er hat die Vollmacht, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, und da kann auch der Teufel in einer gewissen Weise nicht reinreden. Manchmal kann der Teufel natürlich unter der Zulassung Gottes Dinge tun in unserem Leben oder im Leben von Geschwistern, aber das ist immer noch, also Jesus hat die letztendliche Vollmacht. Ja, und er ist souverän und bestimmt alles. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. 1. Petrus 4 wieder. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Er sagt, wir sollen dasselbe Mindset haben wie Jesus, okay? Der aufs Kreuz zugegangen ist. Der gesagt hat, als Petrus zu ihm gesagt hat, ey, das geschieht dir nur nicht, zum Kreuz und so, geh hinter mich, Satan. Ja? Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern was der Menschen ist. Du möchtest Leiden ausklammern. Ja? Sei bereit dafür, zu leiden, für Jesus. Ja? Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das heißt nicht, dass es irgendwie eine perfekte Sinnlosigkeit geben würde für Leute, die irgendwie leiden. Aber es heißt schon, dass bestimmte Versuchungen, bestimmte Sünden ihre Kraft verlieren, wenn wir im Leiden stecken und darin Gott verherrlichen. Ja? Man ist einfach nicht mehr so versucht. Ich glaube, dass bestimmte Menschen, ja, die zum Beispiel als Märtyrer im Gefängnis sind oder als Märtyrer irgendwie körperlichen Leiden ausgesetzt sind, einfach bestimmte Versuchungen, die wir normalerweise so hier in der westlichen deutschen Welt haben oder einfach nicht haben. Ja, die haben innerlich in ihrer Einstellung auch in bestimmten Sachen einfach abgesagt, weil das einfach, das Leiden ist irgendwie bewirkt, auch mitbewirkt, ja. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Die haben sich dafür entschieden, dem Willen Gottes zu leben. Ja, Jesus hat gesagt, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Oder ja, als Johannes sagt, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja. Denn die vergangene Zeit ist es uns genug, den Willen der Nationen oder ja, vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Also er sagt, es reicht aus, dass wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Ja? Gelebt haben wie die Welt, den Willen der Nationen. Also es ist ja sicherlich ein bisschen anders hier in Deutschland als sonst irgendwo, aber es gibt ja so einen bestimmten Zeitgeist, ja, und da schwimmt man irgendwie drin. Und dann lebt man halt einen Wandel nach dem Fleisch. Letzten Endes einen Wandel in Ausschweifungen, in Trinkgelagen, in Party, in, weiß ich nicht, Götzendiensten letzten Endes, wo du Gott nicht mehr im Zentrum hast, ja, in deinem Herzen, sondern wo andere Dinge diesen Raum einnehmen. Ja. Jetzt gibt es aber andere Menschen, besonders deutlich wird es bei Leuten, die sich gerade bekehrt haben oder die vielleicht sich in der Taufe stecken oder so, also sprich gerade getauft werden oder so. Wenn das Umfeld sozusagen noch nicht so richtig, wenn das noch neu ist, dass du Christ geworden bist. Ja. Und dann ist es ganz oft so, dass Menschen das sehr seltsam finden. Ja. Was ist denn mit dem passiert? Die ist jetzt nur noch von Jesus. Oder irgendwie, keine Ahnung, oder was auch immer, der ist total verrückt. Ja, oder weiß ich nicht. Oder ich weiß nicht, was die Leute so alles sagen. Ja, der ist ein Spinner, der ist in der Sekte gelandet. Oder so. Ja. Oder, weiß ich nicht, oder was ist das? Der hat nur so altmodische Ansichten, ey. Der ist irgendwie voll von vorgestern. Oder ich weiß nicht genau, was heißt das so richtig schön ausdrückt. Ich bin nicht mehr so in der Jugendsprache so gut. Er sagt einfach halt, okay, das befremdet sie, ja, dass du da nicht mitmachst bei bestimmten Dingen. Und dann fangen sie an, irgendwas mit ihren Worten zu sagen. Vielleicht nicht mal dir gegenüber persönlich, vielleicht nur hinter deinem Rücken. Lästern. Ja. Die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Übrigens, sorry. Ich glaube, dass es eine ganz große Versuchung ist für uns Christen und auch für mich persönlich. Ich sage euch das ehrlich. Ja, einfach den Mund manchmal zu viel den Mund zu halten. Manchmal ist auch die Versuchung quasi manchmal zu viel den Mund aufzumachen, ja, also sprich zu viel die Leute zuzutexten, aber manchmal ist es auch, ich finde es halt für mich persönlich so, also wenn ich jetzt an meine Schule denke oder so, manchmal ist es auch, da hält man einfach mal, also es gibt ja so eine Art, ich weiß nicht, ich glaube, dass in unserer Kultur Gruppendruck und Gruppenzwang, Gruppendruck, wie auch immer, Peer Pressure, ja, einfach eine große Rolle spielt und das vor allem halt, wir sind total relativistisch geprägt, ja, ist ja alles okay, quasi solange du mich nicht in Frage stellst. Ja, also so sozusagen, wir einigen uns darüber quasi, ja, sozusagen irgendwie, dass alles relativ ist, aber dabei ist es auch wieder eine absolute Aussage, ne? Alles ist relativ, ist quasi absolut, ja, also auch wieder nur eine Meinung und so, ne, die auf irgendwelchen bestimmten Haltungen und die hast du auch nicht von dir selbst übernommen, sondern hast du irgendwie von jemand anders übernommen wahrscheinlich diese Haltung, ja. Also wahrscheinlich hast du dir nicht reflektiv Gedanken gemacht und jetzt irgendwann bis zum Schluss gekommen, alles ist relativ, sondern die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass du es irgendwo übernommen hast und so. Aber ich glaube, dass halt, also ja, ich glaube, dass wir auch manchmal bereit sein müssen, auch den Mund aufzumachen in gewissen Situationen und mal was zu sagen. Natürlich immer in Liebe. Und immer in Demut und immer in Sanftmut. Ja, ist nicht irgendwie Leute irgendwie, ja, anpredigen und so im Sinne von, also, ja, die was aufdrücken quasi. Aber halt, aber auch nicht immer zu schweigen und zu allem nichts zu sagen. So. Weil ich glaube, dann, an solchen Sachen entzündet sich das dann. Ja. Ansonsten ist aber auch unser Zeugnis manchmal sehr schwach. Ja. Und er sagt, diese Leute, die dann lästern, die werden dem Rechenschaft geben, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Also Gott wird eines Tages Lebende und Tote richten, alle. Er wird wiederkommen und Gericht halten, er wird auch uns richten, wenn wir sterben. Wir werden natürlich in einer anderen Art und Weise als ein Ungläubige, aber wir werden alle Gott Rechenschaft geben. Und das ist wahr. Okay, ich werde das tun und du wirst das tun. Und jeder wird das tun. Und das mögen die Leute natürlich nicht hören. Ja, aber das kann uns ermutigen, weil wenn das wirklich so ist und ich die Person in Liebe die Wahrheit gesagt habe, auch wenn die das vielleicht nicht hören will oder es vielleicht, sagen wir mal, eher ablehnt, heißt, habe ich was Gutes getan. Ja. Das heißt nicht, dass ich, wie gesagt, den Leuten das aufdrücken soll, aber das heißt schon halt, dass ich manchmal auch dran sein kann, Leute auch anzusprechen. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar im den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Das ist ganz schön, eigentlich finde ich hier in der Neuen Genfer Übersetzung interpretativ irgendwie ausgelegt oder übersetzt. Ich lese das einfach nochmal vor hier. Deswegen nämlich war es nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündigt wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das ja bei allen Menschen der Fall ist. Also ich denke schon, dass das ist auch wieder so eine bisschen dunklere Stelle in dem Brief. Man kann die auch anders verstehen, aber ich denke, dass das die sinnvollste, aus meiner Perspektive, die sinnvollste Auslegung ist für diese Stelle, dass halt es bedeutet, dass Menschen zwar, wir alle, auch wir Christen, letzten Endes im Normalfall, okay, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, die Entrückung passiert und so, zwar sterben müssen, aber wir eben dann gottgemäß nach dem Geist leben werden. Okay.